Herzlich willkommen zur 30. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind mein Kollege Jan-Philipp Wodke und ich, Tamo Schwarz. Hallo Jan-Philipp.
Moin Tamo.
Wir nehmen heute die 30. Folge auf, stehen vor dem 50. DHB-Pokal-Finale sozusagen. Es ist ja nicht das 50. Final Four, aber der DHB-Pokal feiert seinen 50. Geburtstag. Es ist auch die 50. Austragung des Wettbewerbs, weil in der Corona-Zeit ein Wettbewerb einmal ausgefallen ist. Hast du schon richtig Bock aufs Final Four in Köln?
Ja, natürlich ist die Vorfreude da. Die Lanxess Arena ist das Handball-Mekka, wovon alle Handballer träumen. Da will man hin, da will man Titel gewinnen. Und der THW hat ja die ersten beiden Auflagen des DHB-Pokal-Final Fours in Köln verpasst, feiert also sein Debüt. Dementsprechend betritt der THW ein bisschen Neuland, wenn er natürlich auch Final Four erfahren in Köln ist, dank der vielen Champions League-Final Fours, die sie dort gespielt haben.
Ja, ist interessant, ne? Der THW ist mit 12 Titeln Rekordpokalsieger, aber ein Pokalfinal vor in Köln haben die Zebras noch nicht erlebt. Insofern ist das einerseits neu, aber wie du schon sagst, andererseits ist die Lanxess Arena natürlich irgendwie das Kieler Wohnzimmer. Da sind ja so viele Final Four Endrunden schon gespielt worden mit dem THW, großen Jubelszenen und auch großen Tränen. Insofern bin ich auch sehr gespannt. Aber lass uns doch mal loslegen mit unserer ersten Rubrik. Und das ist wie immer der
Zebra-Formcheck.
Es waren genau 3 Spiele, seitdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben. Und es war natürlich irgendwie ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits großer Zebra-Jammer, Katzenjammer wollte ich gerade sagen, mit den beiden Spitzenspiel-Niederlagen. Ich würde sagen, den Meistertitel, den kann man abschreiben. Gleichzeitig aber ein sehr souveräner, beeindruckender Sieg gegen den VfL Gummersbach, der so ein bisschen die positive Energie und den Flow zurückgebracht hat, passend und rechtzeitig vor dem Final Four. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, dieser Monat war für den THW, wir hatten das ja im letzten Podcast schon angesprochen, ein Monat, der viel Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft bringt. Und natürlich tat diese Niederlage in Flensburg, vor der man alles in der eigenen Hand hatte, besonders wie die Niederlage in Melsungen hinten drauf war, glaube ich, fürs Gemüt, wie Viktor Schilagi ja sagte, überhaupt nicht gut. Der Meisterzug schien so ein bisschen abgefahren zu sein bis zum letzten Wochenende. Aber, du hast es gerade eben schon gesagt, gegen den VfL Gummersbach ist der THW wieder so ein bisschen aus der Deckung rausgekommen, hat vielleicht nochmal einen entscheidenden Punch gelandet vor dem Final Four. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, auch die Konkurrenz kommt ja nicht so ganz unbescholten durch die Wochen. Und dementsprechend, ja, es waren 2 Niederlagen. Ja, sie waren vermeidbar, weil ich glaube, dass beide Gegner ja auch angeschlagen waren, viele Verletzte hatten, der THW allerdings ja auch nicht ganz verletzungsfrei durch die Zeit gekommen ist. Und ich glaube, auch die Ergebnisse im Nachhinein so ein bisschen eingeordnet worden sind. Flensburg hat den THW relativ klar und deutlich beherrscht in diesem Spiel, weil der THW überhaupt keine Deckung auf die Platte bekommen hat, keine Torwartleistung in diesem Spiel hatte. 36 Gegentore, so war die einhellige Meinung nach dem Spiel, sind einfach viel zu viel. Damit gewinnt man kaum Handballspiele. Aber Flensburg hat danach selbst gepatzt in Lemgo, hat jetzt auch am letzten Wochenende nur zu Hause 39-39 gegen Eisenach gespielt. Also Flensburg war zu dem Zeitpunkt nicht unschlagbar, zumal sie mit Pütlik ja auf ihren absoluten Topspieler verzichten mussten, aber in diesem Spiel auch auf Buric zum Beispiel verzichten mussten, sprich mit Möller nur einen Torwart hatten. Und der THW hat es an diesem Tag nicht geschafft, diese Trümpfe für sich auszuspielen. Und deswegen glaube ich, dass da schon 2 formidable Formdellen waren, die sich der THW da eingefangen hat, die eigentlich relativ unnötig waren. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
Ja, das ist ja irgendwie so ein, ich habe so ein Murmeltiergefühl. Jetzt haben im Nachgang natürlich wieder die Konkurrenten gepatzt. Was hatten wir? Hannover hat verloren. Hoch.
Die Füchse spielen unentschieden.
Füchse spielen unentschieden. Flensburg spielt unentschieden gegen Eisenach.
Melsung müht sich in Bietigheim, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Also es war jetzt kein Lustsieg, den Melsung nach dem Sieg gegen den THW gelandet hat.
Sondern Magdeburg ganz knapp gegen Leipzig. Also ich habe so ein bisschen dieses Murmeltiergefühl. Im Fußball bin ich ja ein großer Fan von Arsenal, Arsenal London. Und da ist es im Moment auch so. Jetzt hat Liverpool zum Beispiel zum ersten Mal seit 26 Ligaspielen wieder verloren. Und genau in dem Moment ist dann aber Arsenal nicht da. Die spielen auch nur unentschieden. Und das ist jetzt auch im Moment so. Dann denkt man, also sie haben noch eine Chance, dann ist die Chance aber weg. Jetzt patzt die Konkurrenz wieder. Ja, sind jetzt 4 Punkte Rückstand. Wie lange darf man dann noch hoffen und träumen? Es werden ja auch immer weniger Spiele. Jetzt sind 25 Spieltage absolviert, also noch 9 Partien zu spielen. Es sind natürlich noch einige Partien, wo die Favoriten sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Aber ja, der Abstand ist für Handballverhältnisse dann eben doch schon ganz schön groß. Und wie gesagt, immer dann, diesmal war es jetzt ja sozusagen im Vorhinein, wenn der THW vorher zumindest eines der beiden Spitzenspiele gewonnen hätte, dann würde diese Situation jetzt sich schon wieder ganz anders darstellen. Also ja, ich finde es extrem spannend in der Bundesliga, aber ich denke eher, der THW muss auch schauen, die European League Qualifikation nach hinten abzusichern. Und das ginge natürlich auch auf einfachstem oder auf kürzestem Wege durch den Pokalsieg.
Ja, das ist tatsächlich mittlerweile ein Thema, ne? Alle gucken immer auf die Champions League und sagen, das ist das Ziel, was vor der Saison zumindest von der Führungsebene ausgerufen worden ist, explizit durch Marc Weinstock. Die European League scheint immer so ein bisschen wie der Trostpreis für den THW zu sein, aber letztlich steht noch nicht mal fest, dass der THW sich an der European League teilnehmen würde, sondern dafür muss noch einiges zusammenkommen. Und dann sagst du schon mit Recht, der DAB-Pokalsieg wäre zumindest vom Aufwand her der kürzeste Weg. 2 Siege würden dem THW den Startplatz bescheren. Aber es sind natürlich auch 2 Siege gegen vermeintlich wirklich starke Konkurrenz.
Vielleicht sogar nur 1 Sieg. Es ist ja so, dass der Pokalsieger einen Platz in der European League sicher hat. Wenn aber, nehmen wir mal an, die MT Melsung den Pokal gewinnt und wäre ohnehin schon durch die Tabelle qualifiziert, dann würde der Finalist nachrücken. Und erst wenn auch der Finalist sowieso schon für Champions League oder European League qualifiziert ist, dann würde der Tabellenfünfte in der Handball-Bundesliga, wer auch immer das dann ist, nachrücken. Also es kann der Pokalsieg, es kann aber auch sogar schon der Einzug ins Finale die Qualifikation für die European League am Ende bedeuten.
Keine Frage, aber auch die Rhein-Neckar-Löwen sind im Moment, glaube ich, eine Hürde, die schwieriger zu nehmen wird, als dass der eine oder andere vielleicht noch vor 3-4 Wochen geglaubt haben mag. Das liegt sicherlich an der aktuellen Form des THWs, wo man ja ganz klar sagen muss, wir sind ja noch im Formcheck, dass dem THW es aktuell einfach an Konstanz fehlt, ne? Und dementsprechend sind die Löwen, da kommen wir vielleicht ja später noch drauf zu sprechen, sicherlich ernst zu nehmen, denn die kommen langsam offensichtlich in Form. Und um beim Formcheck nochmal zu bleiben, ich finde, der THW schafft es selten, in allen Mannschaftsteilen 60 Minuten eine gute Leistung zu bringen. Also das haben auch gerade die beiden Niederlagen ja nochmal verdeutlicht. In Flensburg war es eine desolate Rückzugsbewegung inklusive Torwart und Abwehr, die einfach das Flensburger Spiel gar nicht gebremst bekommen haben. Und in Melsung war es zumindest in der zweiten Halbzeit ein absolutes Versagen in der Offensive. Und jetzt gegen Gummersbach haben sie es in Teilen schon wieder ganz gut zusammengebracht. Aber, und das muss man ja auch sagen, Gummersbach war an diesem Tag nicht auf Augenhöhe vom Leistungsniveau und das hat Sigurdsson nach dem Spiel ja auch ganz klar zum Ausdruck gebracht. Der THW war uns in allen Belangen überlegen.
Er hat sogar gesagt, es hätte auch doppelt so hoch ausgehen können. Und übrigens hat Patrick Wienzek, der ja nun auch wirklich sehr erfahren ist, gesagt, nach einem souveränen Sieg hat der sogar gesagt, uns hat der Killerinstinkt gefehlt, auch so ein Spiel mal mit 10, 15 Toren Vorsprung nach Hause zu bringen. Und wenn du mehr Gegenwehr hast, kann eben genau dieser fehlende Killerinstinkt am Ende auch dich teuer zu stehen kommen, ne?
Deswegen würde ich diesen Sieg auch nicht überbewerten wollen. Gummersbach kam, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt nach Kiel für den THW. Mhm. Und man darf den Faktor Heimspiel ja auch nie unterschätzen, muss man ja auch ganz klar sagen. Das haben die Spieler auch nochmal herausgekehrt. Es ist schon was anderes, ob du in Flensburg oder Melsung vor ausverkaufter Halle gegen eine Wand spielen musst oder ob du diese Wand eben halt hinter dir hast. Und das wird jetzt die große Frage sein. Was erwartet die THW denn in Köln vielleicht auch publikumstechnisch?
Naja, also alle vier Mannschaften haben 1200 Tickets zugewiesen bekommen als festes Kontingent. Das sind dann sozusagen die vier Fankurven. Das sind 4800 Karten von 19.750. Und dann ist die große Frage, welche Fanlager waren am eifrigsten und am vielleicht auch glücklichsten beim Ticketkauf? Ich glaube, es ist doch immer so, dass auch letztes Jahr beim Final Four schon der Verkauf losging. Da waren die Kieler ja gar nicht vor Ort.
Flensburg aber.
Aber Flensburg, ja genau. Also und an wen haben die jetzt ihre Karten verkauft, da sie ja nicht dabei sind? Das ist auch spannend. Also ja, kann man nicht sagen, aber ich denke, es ist ja erfahrungsgemäß so, dass der THW dort immer eine sehr große Fanbase hinter sich weiß. Das wird spannend. Es wird kein reines Heimspiel, das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch, zumal sicherlich viele dann ja auch gern mit dem Underdog es halten wollen.
Da brennt ja sowieso die Hütte. Also die Barlinger Fans, die machen da eine Fanfahrt, eine Bootstour auf dem Rhein und einen Fanmarsch. Die THW-Fans machen aber auch einen Fanmarsch. Da gab es letztes Jahr auch sehr schöne Bilder auf der Hohenzollernbrücke, ist das, glaube ich, ne?
Ja,
die
genau,
direkt zum Dom führt, genau.
Die THW-Fans treffen sich, glaube ich, an der Domplatte, so ich das gehört
habe. Ja, genau.
Und werden sich da sammeln, glaube ich, gegen 12 Uhr, so war zu vernehmen.
Kann man ja hier auch nochmal sagen, also wer da mitlaufen möchte, 12 Uhr am Samstag, dann geht die Party los und dann mal sehen, was dabei rauskommt.
Dann ist man auf jeden Fall nicht allein, höchstwahrscheinlich.
Damit wären wir jetzt, wo du sagst, sind wir nicht allein, schon bei der nächsten Rubrik, dem
Zebra des Monats.
Und ich muss ehrlich zugeben, es ist mir nicht leicht gefallen.
Mir auch nicht. Bei zwei Niederlagen fällt es schwer. Wollen wir beide einfach drauf losplaudern?
Ja, sag mal, du zuerst.
Emil Madsen.
Das ist auch meine Wahl. Okay, sind wir uns mal einig.
Auf jeden Fall. Soll ich anfangen zu begründen, wie ich darauf komme? Es ist eigentlich eine Nichtbegründung, denn meine Begründung fußt eigentlich darauf, dass Emil Madsen oder der Wert von Emil Madsen in diesem Monat ganz zu tragen gekommen ist, als er in Melsungen fehlte. Das war nicht zu ersetzen und man muss sagen, Emil Madsen gab dem THW-Spiel gerade in diesen drei Spielen diese Note Unbekümmertheit, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, sich nicht irgendwie zurückdrängen zu lassen, wenn irgendwas nicht so läuft. Wir haben das jetzt auch gerade am letzten Wochenende ja gesehen. Er steht dann da mit 9 Toren, was per se erstmal gut aussieht. Wenn man sich seine Quote anguckt, war die alles andere als gut. Aber er lässt sich davon nicht verunsichern. Und ich glaube, gerade dieses Verhalten, was er dann an den Tag legt in diesen Spielen, nicht den Schwanz einzuziehen, sondern einfach weiter drauf zu gehen, das hat dem THW in Melsungen gefehlt. Da hat Dule zu Recht gesagt, wir haben den Weg nicht mehr zum Tor gefunden, weil alle so ein bisschen den Hasenfuß rausgekehrt haben. Und deswegen bin ich der Meinung, auch wenn man auf das Flensburg-Spiel guckt, dann war Emil Madsen in den beiden Spielen, wo er dabei war, die tragende Säule des THWs. Und in dem Spiel, wo er nicht dabei war, mit Abstand das fehlende Puzzleteil.
Ja, also wenn man sich nochmal vor Augen führt, und ich erinnere da sehr gerne immer wieder dran, es ist seine erste Saison in der Handball-Bundesliga. Der ist im Moment mit 207 Toren wettbewerbsübergreifend auf jeden Fall das treffsicherste Zebra vom THW Kiel. Der ist in der Handball-Bundesliga auf Platz 7 mit 145 Toren. Der hat beim THW auch wettbewerbsübergreifend einen Schnitt von 5,6 Toren pro Spiel. Und ja, auch in der Handball-Bundesliga, der hat eine Quote von irgendwas um die 57%. Das fällt ab hinter den Gitzels und Grigic, die da oben stehen und die ganz andere Quoten haben. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, wenn der sich noch weiter akklimatisiert und seine Klasse noch weiter ausspielen kann, was könnte das für ein Shooter sein? Also noch viel mehr. Und natürlich gegen den VfL Gummersbach hatte er eine 50%-Quote mit 9 Toren aus 18 Versuchen. Das sieht ein bisschen übel aus, aber man muss trotzdem auch sagen, der hat gegen die SG 9 Tore gemacht, der hat gegen den VfL Gummersbach 9 Tore gemacht. Okay, gegen Melsungen hat er krank gefehlt, aber diese stoische Gelassenheit, mit der er ja auch diese Situation schultert, dass er jetzt Alleinunterhalter ist, da Harald Reinkind sich die Hand gebrochen hat, das ist schon beeindruckend, wie ich finde.
Naja, er sorgt, glaube ich, auch einfach für Platz für den Rest im Rückraum, weil die Gegner, glaube ich, einfach annehmen, dass Madsen auch wirft. dementsprechend entstehen dann ja auch Lücken für seine Nebenleute und die zu reißen ist, glaube ich, auch eine seiner Hauptaufgaben. Und wenn er dann tatsächlich seine Quote noch hochschrauben würde, dann wäre er wirklich wahrscheinlich relativ schnell in diesen Sphären von den Spielern, von denen du gerade eben gesprochen hast. Wobei das ja auch bei jungen Spielern ganz normal ist. Nicht nur in der ersten Bundesliga-Saison, sondern dass sie immer Höhen und Tiefen haben. Ja, auch Krijic ist ja nochmal eingenordet worden nach der WM. Also Spieler, die pausenlos aus dem Rückraum 80-90% treffen, das ist ja nicht normal. Und das kann dann tatsächlich Matthias Gitzel auf Dauer abrufen. Und alle anderen sind eben halt auch einfach vom Level her ein bisschen darunter, muss man ganz ehrlich sagen. Und Emil Madsen ist sicherlich auf dem besten Wege, in hohe Sphären aufzusteigen. Und es muss ja nicht gleich ein Matthias Gitzel sein, der dem THW auf der rechten Rückraumposition zur Verfügung steht, sondern ein guter, treffsicher Emil Madsen mit 60%, 65%, 70% wäre, glaube ich, schon das, was sich alle wünschen würden.
Und wenn man überlegt, dass die beiden ja auch sich eine Position teilen in der dänischen Nationalmannschaft, ist schon auch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Gut, wir sind uns einig beim Zebra des Monats. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Das ist der
Notizblock.
Und da wollen wir in unserem Notizblöckchen mal ein bisschen auf den Pokal schauen. Wer war denn, kannst du mir das beantworten, wer war dann 1975 erster Pokalsieger?
Das kann ich dir tatsächlich beantworten, weil ich gestern nochmal nachgezählt habe. Das war Grün-Weiß Dankersen Minden, damals noch unter dem Namen firmierend, jetzt natürlich unter GWD Minden bekannt. Aber das habe ich tatsächlich nachgelesen, weil ich eigentlich wissen wollte, wer hinter dem THW die Nummer 2 bei den Pokalsiegen ist. Und da bin ich auf Gummersbach gekommen, da konnte ich aber auch Mitte der 80er Jahre Schluss machen.
Das war am 9. Mai 1975, knapp etwas mehr als zwei Monate, bevor ich geboren wurde. Vor 1500 Zuschauern, da hat sich schon einiges geändert im Pokal. Aber jetzt kommt noch eine etwas schwerere Frage. Wer war denn der Finalgegner?
Das habe ich nicht mehr nachgelesen. Der THW Kiel war es vermutlich nicht.
Nee.
Aber lass mich mal raten. So in der Zeit waren Vereine wie Göppingen sehr stark. Großwallstadt, Gummersbach waren stark. Hofweier habe ich gestern irgendwo gelesen.
Falsch, alles falsch. Es war der heutige Verbandsligist TSV 1896 Rindheim aus Karlsruhe. Und Dankersen hat mit 15-14 gewonnen.
Also die haben 30 Minuten gespielt. Nein, ich weiß, das waren damals Endergebnisse.
Genau. Rindheim war sogar mal 8 Jahre, glaube ich, in den 70ern erste Liga. Da hat der legendäre rumänische Nationalspieler Werner Stöckel gespielt, der auch einige internationale Medaillen gewonnen hat. Ansonsten war mir TSV Rindheim allerdings auch nicht bekannt.
Ehrlich gesagt, mir bis jetzt auch nicht.
Guck mal, und 50 Jahre später gibt es bei so einem Pokalfinale auch mehr als 10-mal so viele Zuschauer. Die Mannschaften sind andere geworden. Der THW ist mittlerweile Rekordpokalsieger mit 12 Titeln, war insgesamt 15-mal im Finale und spielt jetzt schon sein 19. Pokalfinal vor. Das ist auch wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Bilanz, muss ich sagen.
Die Quote ist dann aber gut. Mit 12 Siegen in 15 Finals bei 19 Teilnahmen.
Ja.
Muss man sich nicht verstecken.
Man kann ja hier gerne auch ein bisschen die Rivalität zwischen dem THW und der SG Flensburg-Handewitt ein bisschen befeuern. Also die SG Flensburg-Handewitt stand 13 Mal im Finale. Auch nicht so schlecht, hat aber nur 4 Pokalsiege auf dem Konto.
Ja.
Die Quote ist nicht so gut, ne?
Nein, ich glaube, die haben auch davon 3-mal in Folge gewonnen und dann war auch lange Ebbe vorher und nachher. Ja. Während der THW das ja gerne mal im Dreierpack gemacht hat. Also wäre vielleicht mal an der Zeit wieder so ein Triple oder so ein Hattrick im DFB-Pokal zu starten, oder?
Ist auch wirklich beeindruckend, finde ich, wenn man sieht, der THW mit 12 Titeln auf Platz 1 und auf Platz 2 Gummersbach mit 5 Titeln. Also das ist schon auch wirklich, das ist ja ein bisschen so wie im Fußball mit dem FC Bayern, ne? Da kommt ja auch erstmal lange nichts nach dem ersten Platz.
Ich habe Patrick Winzek tatsächlich gefragt, ob er bereit dafür ist, mit dem VfL Gummersbach gleichzuziehen. Er als persönlicher Individualsportler. Ja. Das zeigt dann tatsächlich, was möglich ist beim THW oder was natürlich auch in einer langen Handballkarriere möglich ist. Aber
ja. Kommt die nächste Frage gleich. Wer ist denn der erfolgreichste Spieler überhaupt, was Pokalsiege angeht?
Ja, ich wäre nicht drauf gekommen, oder ich hoffe mal, dass es so ist, was ich jetzt glaube, denn wir haben mal gezählt, beim THW ist es Christian Zeitz und da ja kein anderer Verein diesen Pokal häufiger als 7-mal gewonnen hat, genau, muss es dann Christian Zeitz zwangsläufig sein, aber ehrlich gesagt hatte ich andere auf dem Schirm als Rekordpokalsieger. Ich habe tatsächlich gedacht, dass zum Beispiel einer wie Philipp Biecher mehr Titel gewonnen hat, aber tatsächlich hat Christian Zeitz dann über die Länge seiner Karriere auch die richtigen Jahre beim THW gespielt.
Es haben ja einige andere mit ihm auch 6 Titel, Markus Alm, Dominik Klein, Thierry Omeyer, aber Christian Zeitz hat denen etwas voraus, er ist nämlich 2016 nochmal zurückgekommen für 2 Jahre und in diese Zeit fällt der Pokalsieg 2017. Da hat er sich noch schön die Nummer 7 aufs Konto geholt und ist jetzt alleiniges Rekord-Zebra und auch alleiniger Rekord-Pokalsieger. Christian Zeitz kommt sozusagen auf Platz 2 zwischen dem THW und dem VfL Gummersbach, wenn man das mal so will.
Nicht schlecht.
Ja, auch sehr, sehr beeindruckend, muss man wirklich sagen. Was wollen wir noch wissen zum Pokal? Es gibt viel Geld zu gewinnen.
Ja.
Der Sieger bekommt 200.000 Euro.
Geld, was, glaube ich, jeder der teilnehmenden Mannschaften mehr oder weniger gut gebrauchen kann. Mhm. Beim THW sicherlich ein gern genommenes finanzielles Plus. Man muss ja sagen, man muss ja ein bisschen aus der European League kompensieren. Ich weiß nicht, wie dringend das Geld in Melsungen gebraucht wird, aber ich glaube, beim THW würde man den Scheck nicht liegen lassen.
Die Balinger fahren ja immer zu allen Spielen mit dem Bus. Das sind wahrscheinlich die Reisekosten für die ganze Saison. Das wäre auch nicht so schlecht.
Macht der THW aber ja auch vermehrt mittlerweile, wie wir feststellen durften.
Ja, das stimmt.
Wird der übernächstes Wochenende Ostern auch von Göppingen ja weiter nach Limoges per Bus reisen und nicht das Flugzeug bemühen.
Das stimmt.
Aus ökologischen Gesichtspunkten sicherlich schön, aus finanziellen Sichtpunkten sicherlich notwendig und aus Reisegesichtspunkten sicherlich schmerzhaft.
Also ich würde es mal so sagen, ich kann mir einen schöneren Ostersonntag vorstellen, als stundenlang in einem Bus von Göppingen nach Limoges zu sitzen. Aber es kann ja auch irgendwie was Verbindendes haben.
Vielleicht gibt es einen Osterbrunch oder vielleicht werden auf irgendeiner Wiese Osterei ausgelegt.
Es
und
gibt auch einen Pokertisch im Bus.
Oh ja, für den war Peke verantwortlich,
ja,
oder?
Ja, genau. Gut.
Dann aber 200.000 Euro, muss man sagen, das ist im heutigen Handball trotzdem.
Ja. Ja. Und auch gut, 150.000 für den unterlegenen Finalisten ist auch noch aller Ehren wert. Der Drittplatzierte, jetzt machen wir es der Vollständigkeit halber nochmal, der Drittplatzierte bekommt 120.000 und der Vierte bekommt 90.000 Euro. Also
dabei sein lohnt sich erstmal.
Dabei sein lohnt sich und ist trotzdem nicht alles.
Nein, so kann man zumindest vernehmen, dass dem THW auch beim Blick auf dieses Final Four der Pokalsieg das Allerwichtigste ist und dieser Blick, den wir vorhin schon mal auf die European League gelegt haben, ist eher sekundär. Also es geht erstmal einzig und allein, glaube ich, aus Sicht der Spieler und des Vereins um den Pokal.
Ach, das glaube ich nicht.
Nein?
Nee. Es würde ja schon sehr viel Druck aus dem Kessel nehmen, wenn schon mal die European League Qualifikation einfach in trockenen Tüchern wäre.
Mit Sicherheit.
Natürlich ist das, was man feiert und in die Luft reckt, ist der Pokal und das kommt auf den Briefkopf und das ist ein Titel. Das glaube ich schon, aber das, was da so mit einhergeht, also überleg mal, die gewinnen den Pokal. Dann sind sie Pokalsieger, haben 200.000 Euro gewonnen, sind für die European League qualifiziert und würden als einer der ersten 3 im Pokal auch noch direkt ins Achtelfinale des nächsten Pokalwettbewerbs springen. Das sind schon alles Randaspekte, die kann man nicht so von der Hand weisen. Die sind schon wertvoll.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das alles zusammengenommen kann schon eine Saison wirklich kommod gestalten. Und man hätte einen Euphorieschub für den Rest der Saison, wie du schon sagst, den Druck ein bisschen rausgenommen. Denn man muss ja auch ganz ehrlich sagen, für die THW ist dieses Wochenende nicht nur psychisch und physisch anspruchsvoll, sondern danach kommen auch gleich noch die Füchse. Und die muss man ja auch noch irgendwie bespielen, will man irgendwas noch mehr in dieser Saison erreichen, als vielleicht Platz 4 oder 5.
Genau, und dann ja auch schon wieder in einer englischen Woche. Also die Zeit dieser einwöchigen Vorbereitungsphasen, die wir jetzt gerade mal so hatten, die ist dann auch wieder vorbei. Und ich wollte zu eben nochmal ergänzen, also ich spreche dem THW nicht ab, dass der Pokalsieg ihnen ganz wichtig ist und auch natürlich ein emotionaler Faktor ist, aber dieses Understatement, so alles andere ist erstmal ganz nachrangig und so, das glaube ich nicht so ganz. Das ist vielleicht das, was man auch sagen muss, aber ich denke, sowohl das Geld als auch die European League Qualifikation, das spielt schon eine wichtige Rolle. ich denke mal, die ausgelassene Pokalrunde, die ersten drei werden ja wie gesagt damit belohnt, dass sie die erste Runde im Pokal überspringen dürfen und erst im Achtelfinale einsteigen. Das wird man dann in der nächsten Saison mit Sicherheit auch zu schätzen wissen, dass man da mal ein Wochenende frei hat und ein bisschen wieder ins Feintuning und in die Regeneration und all diese Dinge gehen kann.
Ein Spiel weniger, wo Perez de Vargas fehlt.
Ein Spiel weniger, wo Perez de Vargas fehlt, das ist auch eine lustige Perspektive, genau. Man freut sich über weniger Spiele, wo die sowieso weniger Spiele haben, dann nicht dabei sein können. Gut, das war jetzt, glaube ich, auch genug Statistik. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Das ist bei uns der
Tellerrand.
Und ehrlich gesagt haben wir dem Tellerrand jetzt auch schon ein bisschen was vorweggenommen, aber ich würde gerne dich mal nach einem Blick so auf die Konkurrenz in Köln fragen. Also klar, Halbfinale, erster Gegner sind die Rhein-Neckar-Löwen. Im zweiten Halbfinale stehen sich dann Melsung und Baling als Zweitligist und großer Underdog gegenüber. Ich habe mit dem Trainer Matthias Flohr gesprochen, ehemaliger Hamburger, der ja auch viel Champions League und Pokal Final Four Erfahrung hat.
Hat in Köln auch mal gewonnen, ne?
Ja, hat auch in Köln mal gewonnen und sagt gerade dieses, es gibt ja dieses Klischee, die Gallier von der Alp, das ist ja dieses Etikett, was die sich gegeben haben, weil sie in der Bundesliga eben immer Underdog waren. Und in der zweiten Liga sind sie es jetzt nicht, da sind sie meistens eher Favorit, aber er sagt, natürlich ist das jetzt nochmal so, das kleine gallische Dorf, er hat so diesen Vergleich gezogen, das kleine gallische Dorf marschiert in Rom ein, also in Köln, in der Lanxess Arena, im Kolosseum. Und dann hat er auch lustigerweise gesagt, da sind ja auch jede Menge Tiere, also Löwen und Zebras dieses Mal. Und
aber die scharen erst im Finale dann mit den Hufen.
Ja, genau. Aber das ist schon, schon eine schöne Geschichte irgendwie, so ein Außenseiter. Zum ersten Mal seit 1998, glaube ich, seitdem das damals der TuS Schutterwald geschafft hat, ist zum ersten Mal wieder ein Zweitligist im Final Four dabei.
Ja, da merkt man einfach, dass im Handball im Gegensatz zum Fußball Überraschungen von Zweitligisten gegen Erstligisten deutlich seltener zustande kommen. Deswegen hat Baling sicherlich etwas Glück gehabt, dahin zu kommen, vielleicht einen guten Baum zu haben. Oder
darf man das in diesem Jahr eigentlich sagen, wenn man mal auf den DFB-Pokal schaut und die Überraschungen, die da gerade passiert sind?
Aber Bielefeld hat 4 Bundesligisten geschlagen.
Du meinst, das ist dann keine Überraschung mehr?
Nein, das meine ich gar nicht so. Aber eigentlich ist es ja nahezu unmöglich, dass so ein Zweitligist im Handball einen der Top 4, Top 5 Bundesligisten schlägt. Die müssen sich gegenseitig eliminieren und da muss man irgendwie links und rechts um diese Mannschaften rumkommen, um sich dann vielleicht mal zu qualifizieren. Und in diesem Jahr hat Baling das sicherlich verdient, gar keine Frage. Aber letztlich musste Bielefeld Leverkusen eliminieren, um im Finale zu stehen. Und Baling hat jetzt nicht Magdeburg oder die Füchse aus dem Wettbewerb geschmissen. Nichtsdestotrotz tut dieser Farbtupfer, glaube ich, gut. Du hast das vorhin schon angesprochen. Gerade weil Baling dann ja auch einfach nochmal neue Fans, eine neue Emotion in die Halle reinbringt. Und das ist, glaube ich, das, wovon so ein Final Four eigentlich lebt. Dass da nicht immer die 4 Arrivierten sitzen, wo vielleicht die Fans so schon ein bisschen das Business as usual Gefühl haben, sondern wo die Fans wirklich auf diesen Tag oder diese beiden Tage in Köln oder damals auch in Hamburg brennen und brannten und sich da komplett verausgaben, alles inszenieren, alles neu entdecken. Davon lebt ja eigentlich ein Pokal-Final Four und deswegen ist diese Karte Baling mega für das Turnier, glaube ich.
Einfach. Und einen Bundesligisten oder beziehungsweise einen Erstligisten haben sie mit der HSG Wetzlar immerhin auch rausgekegelt.
Und Wetzlar ist durchaus nicht so leicht schlagbar. Das hat der THW ja auch am eigenen Leib verspüren müssen.
Da war doch was, genau. Ich bin gespannt auf das Halbfinale. Die Löwen waren ja Gegner am ersten Bundesligaspieltag. Da hat der THW seine ersten 2 Minuspunkte eingefahren. Ich bin gespannt. Bei denen ist ja auch immer viel abhängig von Juri Knorr. Dann haben die auch einige Verletzte, die jetzt gerade wiederkommen. Was erwartest du in dem Spiel?
Ja, also wir haben im letzten Duell, was ja jetzt einen knappen Monat her ist, gesehen, wer die Faktoren bei diesem Spiel sein können. Da war es ein Torwartduell der Extraklasse, erst zwischen Andreas Wolf und dann Michael Appelgren und dann kam David Späth zum Ende noch. Also die Torhüter haben dieses Duell dominiert. Im Hinspiel waren die Löwentorhüter auch schon extrem stark. Da kam dann beim THW damals das Verletzungspech hinzu, plus Wienzeks frühe rote Karte. Ich glaube, Karl Valinius hat sich in dem Spiel auch noch verletzt und es fehlten eh diverse angeschlagene Spieler wie Skippy und auch wie Nikola Bielik. Und im Rückspiel hatten die Löwen ein bisschen mehr das Pech. Da fehlte dann Ivan Martinovic, es fehlte Sebastian Heimann, Juri Knorr plagte sich mit den Ausläufern des Infekts herum. Ich glaube, Kohlbacher war auch gerade erst wieder fit. Jetzt kommen, glaube ich, andere Löwen, auch wenn Martinovic und Heimann jetzt gerade erst zurückgekehrt sind. Aber gerade Juri Knorr scheint wirklich wieder zu richtig guter Form zu kommen, pünktlich. Hat in den letzten Spielen extrem gut getroffen, gute Quoten abgeliefert, viel geworfen. Das war das, was, glaube ich, den Löwen hier in Kiel auch so ein bisschen abhanden gekommen ist. Da musste Forsell Scheffert sehr viel werfen. Ich glaube, die Löwen sind ein ganz, 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 ganz schwerer Gegner. Und
Heimann und Martinovic sind jetzt auch wieder dabei.
Ja, vor allen Dingen Martinovic hat bei der WM ja gezeigt, zu was er in der Lage ist. Und die ganze Bundesliga-Saison, ich glaube, der steht immer noch unter den Top 10 in der Torschützenliste, wenn ich mich nicht ganz täusche, obwohl er quasi jetzt seit Wochen pausiert hat. Also das ist eine brachiale Gewalt mit sehr hoher Effektivität.
Ist für mich einer der Spieler der Saison auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Also das, ich glaube, der THW ist da keinesfalls Favorit.
Ein THW-Spieler, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, hat gesagt, es hängt sehr viel von Juri Knorr ab. Er kann an einem guten Tag 10 Tore werfen und alles alleine bestimmen und an einem schlechten uns 10, also uns, mit uns meinte er den THW, uns 10 Bälle schenken und das Spiel nicht im Griff haben. Und da ist auch ein bisschen was dran, das ist immer so ein bisschen Genie und Wahnsinn. Aber der hat sich im Moment in der Tat sehr, sehr gefangen und ist im Moment gerade wieder in einem Formhoch.
Ich gebe dir recht, ich glaube, dass tatsächlich die Rhein-Neckar-Löwen mehr Schlüsselspieler haben, die ein Spiel entscheiden können. Wenn wir da Juri Knorr sehen, wenn wir Martinovic sehen, wenn wir die beiden Torhüter sehen und beim THW, und das haben wir ja in den letzten Wochen gesehen, hängt eben halt sehr viel von einem Torhüter ab. Wenn der nicht da ist, geht gar nichts. Und es hängt sehr viel von Emil Madsen ab.
Aber gleichzeitig ist Andreas Wolf natürlich auch so ein Entscheidungsspieler.
Absolut.
Domagoj Duvnjak ist so ein Entscheidungsspieler. Und ich würde sagen, ein Erik Johansson und Emil Madsen können das auch sein.
Wenn sie ins Laufen kommen. Ich glaube,
das ist ja bei Juri Knorr nicht anders. Das ist ja,
genau. Nur Juri ist eben halt tatsächlich einer, der, glaube ich, sowohl, wie du schon sagst, torgefährlich werden kann, als auch mit Anspielen glänzen kann. Dule hat das Spiel jetzt gegen Gummersbach schon wieder ganz gut gesteuert, aber seine Torgefahr, die er vor der WM hatte, noch nicht wieder ganz so ausgestrahlt. Und ich glaube, ohne einen Domagoj Duvnjak in Bestform wird das ganz, 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 ganz schwer über 2 Tage in Köln für den THW. Und ich glaube, davon hängt ganz, ganz viel ab, ob Emil Madsen ein bisschen die Last genommen werden kann im THW-Angriff.
Ich würde mal eine Prognose wagen. Ich habe in Köln eigentlich immer das Gefühl, wenn der THW das Finale erreicht, dann ist schon sehr viel gewonnen. Sieht man ja auch an der Quote. 15 Finalteilnahmen im Pokal und 12 Mal haben sie es gewonnen. Ich bin ja auch jemand, der schon hier an dieser Stelle öfter mal gesagt hat, wenn am Ende der Saison 1, 2, 3 Spieltage vor Schluss noch was möglich ist, dann würde der THW so ein Spitzenspiel gegen Hannover, ist glaube ich der vorletzte Spieltag, richtig, nicht verlieren. Was ja nicht heißt, dass sie nicht im Saisonverlauf solche Spiele mal verlieren können. Und genauso glaube ich, wenn der THW die Hürde Rhein-Neckar-Löwen meistert, dann bin ich sehr guter Dinge, was das Finale angeht, egal wer dann da wartet. Also wahrscheinlich wird es ja die MT-Melsung sein, muss man ja fairerweise sagen. Darum, von diesem Spiel wird alles abhängen. Und ich finde diese Gegenüberstellung auch total spannend. Ich bin da auch bei dir. Also das Appelgren oder Wolf, ich finde, die können an einem guten Tag beide so ein Spiel entscheiden. Und wenn die nicht funktionieren, dann ist die Frage, was dann passiert. Auch Thomas Mirkwa hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er Spiele entscheiden kann. David Späth vielleicht ein bisschen mehr, muss man auch fairerweise sagen. Und so kannst du eigentlich die Positionen durchgehen. Ich denke, auf den Außenpositionen ist der THW besser besetzt, weil jeweils doppelt gut. Das ist bei den Löwen ein bisschen anders. Die sind im Prinzip nur einfach richtig gut besetzt.
Zumal sie auf den Außenpositionen auch deckungsstärker sind, glaube
genau.
ich. Also
im Kreis, finde ich, ist der THW viel besser und viel ausgewogener und breiter besetzt. Ich finde, das Torhüter-Duell, das ist ziemlich pari. Und im Rückraum ist das Problem, dass der THW im Moment Verletzungsprobleme hat und dass Bielik und Reinkind nicht dabei sein werden. Und das könnte ein bisschen der Knackpunkt sein, denn nehmen wir jetzt mal an, Martinovic funktioniert nicht so richtig gut. Lindenkrone hat das in den letzten Wochen gar nicht so schlecht gemacht.
Oh ja. Der hat auch sehr ordentlich getroffen in den letzten Spielen.
Genau.
Das, was ihm eigentlich immer nachgesagt worden ist, was er nicht so sehr kann, ne? Dass ihm da zwar in der Abwehr vieles gelingt, aber er im Angriff eher ein Spieler ist, der mitspielt, aber nicht die Entscheidung sucht. Und ich glaube auch, dass der in den letzten Wochen da deutlich gefährlicher geworden ist. Mag aber ja auch bestimmt wieder davon abhängen, dass Juri eben halt im Aufwind ist und sich mehr auf die Rechtshänder kapriziert und weniger auf die Linkshänder, sodass dann vielleicht für Lindenkrone oder respektive dann jetzt auch Martinovic wieder mehr Platz entsteht. Also das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie Philipp Biecher auf verschiedene Angriffsformationen den Löwen reagieren wird. Denn gerade im Spiel im März war es ja relativ ausrechenbar, zumal Juri Knorr nicht wirklich gut funktionierte und dann nach 25 Minuten ja auch nicht mehr wahnsinnig viel in Erscheinung trat. Jetzt kommen da viele taktische Möglichkeiten, viele verschiedene Möglichkeiten, auch was die Wurfqualität aus größerer Distanz anbetrifft. Das wird ein Spiel, wo auch Philipp sicher zeigen kann, was er sich ausgedacht hat und ob der THW die Rhein-Neckar-Löwen vor Herausforderungen stellen kann.
Wie du schon sagtest, das wollte ich gerade auch noch ergänzen, es ist auch ein Duell der Trainer. Es geht nicht nur um die Position auf dem Feld, es ist auch ein Duell der Trainer, der taktischen Kniffe, der cleveren Wechsel, der ja, Intuition. Bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Gut, kommen wir zu unserer letzten Rubrik und das sind
Zebras ohne Ball.
Das ist eine Rubrik, ich sag's immer wieder, das ist eigentlich mal eingeführt worden für all das, was die Zebras in ihrer Freizeit machen. Das Hobby, die Familie, die Freizeitbeschäftigung, wenn eben jener Ball nicht mit im Spiel ist. Und in den letzten Monaten ist das so ein bisschen zu einem Verletzungsupdate geworden, weil die Zebras eben den Ball im Moment nicht in die Hand nehmen dürfen, weil sie verletzt sind. Und da haben wir auch ein sehr prominentes Beispiel im Moment, nämlich Harald Reinkind, der hat sich die Hand gebrochen, hat mir heute gerade gesagt, als ich gefragt habe, wie es ihm geht, geht mir gut. Langweilig, darf nichts machen. Das war so die Zusammenfassung seiner Aussage und ja, ist zum Zuschauen gezwungen. Tragisch.
Ja, Wahnsinn. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, der Junge war ja wirklich ganz lange Zeit verletzungsfrei, war glaube ich das konstanteste Zebra, was Einsätze anbetraf, nie verletzt. Selbst Corona konnte ihn nicht so richtig aus dem Tritt bringen. Und dann hat er so ein bisschen, glaube ich, Verletzungen gesammelt und sie dann irgendwie auf Einschlag nach den Olympischen Spielen mal versucht beseitigen zu lassen. Da ging es ja wirklich um beide Fersen, um seine, um seinen Finger an der Wurfhand, um freie Gelenkkörperchen im Ellenbogen. Und man hat gedacht, so gut, alle Sorgen vom Tisch, 6 Monate lang regenerieren, Neuaufbau und dann wieder voll angreifen. Und irgendwie hat dieses voll angreifen gefühlt so 6 Wochen gedauert. Dann war er bei der Nationalmannschaft. Dann hat ihn schon ein Magen-Darm-Infekt irgendwie aus dem Tritt gebracht vor dem Flensburg-Spiel. Da war Saft und Kraft los. Und jetzt passiert dieses Malheur gegen Melsung. Das ist schon verdammt tragisch, dass er jetzt gleich wieder ausgebremst wird. Die Pause wird wieder oder bedeutet wahrscheinlich zwangsweise das Saisonende. Ein bisschen Resthoffnung gibt's, glaube ich, noch. Aber letztlich ist das schon verdammt tragisch, was Harald Reinkind da erlebt. Und ich glaube, das ist eben halt auch im Zusammenspiel mit der langfristigen Verletzung von Nikola Bielik, die ja immer wieder aufbricht, ein echtes Problem für den THW, dass diese beiden Spieler die Alternativen im Rückraum verdammt eng halten. Und da muss sich der THW sicherlich irgendwie überlegen, wie man so welchen Umständen entgegenwirken kann. Dass man Karl Valinius abgegeben hat, hatte sicherlich andere Gründe. Es war klar vor der Saison formuliert, dass man eigentlich nicht mit ihm plant. Dann ist er eingesprungen, dann hat man ihn gehen lassen als irgendwie so ein bisschen, ja, Licht am Firmament auftaucht und man gehofft hat, dass die Verletzungen jetzt langsam dem Ende angehören. Aber es ist so, dass der THW unter diesen Verletzungen, wenn es auch nicht so viele sind, vielleicht bei anderen Vereinen, aber der THW leidet darunter, denn die anderen Spieler, und das merkt man jetzt, wie Erik Johansson, der dieses Bielik-Schicksal ja schon ein bisschen länger alleine schultern muss, und der liegt einfach dadurch einer höheren Inkonstanz und wirkt auch teilweise ein bisschen überspielt. Und bei Emil Madsen haben wir das Gleiche ja thematisiert gehabt. Und dann hast du ja auch mit ihm gesprochen und da hat er dir ja auch geschildert, wie wichtig es war, auch mal im Spiel 10, 15 Minuten Freizeit zu kriegen oder spielfreie Zeit, sagen wir mal so. Freizeit im Spiel hat man wahrscheinlich.
Freizeit geht kurz raus auf dem Spielplatz.
Genau, um dann eben halt in den restlichen 45 Minuten zu explodieren. Und diese 15 Minuten, die ihm Harald Reinkind gegeben hat, die hat er jetzt nicht mehr.
Der Junge ist ja in seinem Alter jetzt auch nochmal im Januar schnell nebenbei Weltmeister geworden, hatte da ja auch emotional eine totale Achterbahnfahrt, hat dann am Ende im Finale die 7 Meter geworfen, hat also auch wirklich dran teilgenommen und richtig seinen Impact gehabt und so. Und das musst du ja im Kopf auch erstmal alles verarbeiten und irgendwie wieder in richtige Bahnen lenken. Und ja, und bei Erik Johansson hat man es ja auch gemerkt, dass der in letzter Zeit manchmal einfach Mist an den Fingern kleben hatte und da einige technische Fehler produziert hat, in der Wurfquote nicht mehr so gut war, und es ist auch nicht so einfach. Ich setze so ein bisschen darauf, oder meine Hoffnung geht so ein bisschen in die Richtung, dass der THW natürlich immer auch das Vermögen hat, so an einem Wochenende alles auf den Punkt zu bringen. Und da setze ich auch meine Hoffnung sehr in Domagoj Duvnjak, weil der natürlich die Erfahrung hat und die Intuition und der auch weiß, wie man solche Turniere spielt. Im Übrigen haben wir den vorhin ja noch fast vergessen. Der hat 3-mal mit dem THW den Pokal gewonnen, aber auch noch einmal mit dem HSV. Das heißt, der könnte genau wie Patrick Wienzek mit dem VfL Gummersbach gleichziehen und seinen 5. Titel gewinnen. Also ich glaube, so diese Duvnjak-Skills, die können an so einem Wochenende, wo es eben auf 2x60 Minuten ankommt, auch sehr, sehr wichtig sein, um eben die Ausfälle so ein bisschen zu kompensieren mit seiner Genialität oder wie man es auch immer nennen mag. Also ich finde schon, dass der das kann.
Unbedingt. Also da, es wird sicherlich auf Schlauheit ankommen in diesen Final Vorspielen, und der THW hat es ja immer wieder gezeigt, dass sie dann auch in diesen Phasen über sich hinauswachsen können. Sei es, ob irgendwelche Umstände für sie nicht gut sind oder eben halt diese Verletzungsproblematik. Aber meistens, wenn man am wenigsten vom THW erwartet hat, kam er wieder. Und dann sind wir wieder bei dem Murmeltier-Modus, den du vorhin angesprochen hast. Immer wenn der Druck besonders hoch wurde und man viel erwartet hat, dann hat sich meistens ins Gegenteil verkehrt.
Ja, es werden ja immer diese historischen Beispiele genannt. Also der THW hatte großes Verletzungspech, als er 2007 im Finale gegen die Flensburg-Handewitt die Champions League gewonnen hat.
Mit 9 Spielern, glaube ich, oder wenn ich mich recht erinnere.
Nicht anders sah es aus im Champions League Final Four 2020, als der THW zum letzten Mal die Champions League gewonnen hat. Auch viele Verletzte, großes Verletzungspech. Insofern, jetzt haben wir sehr viel schon über das Final Four geredet. Jetzt möchte ich eigentlich hier aus unserem Studio rausgehen, ins Auto steigen und schon mal nach Köln fahren. Aber ein paar Tage dauert es ja noch.
Aber wer macht's denn?
Wer macht was?
Nein, wer holt sich denn den Titel in Köln?
Der THW Kiel im Finale gegen Balingen.
Also dann gehe ich jetzt nochmal ins Wettbüro darauf. Da kannst du sicherlich mit Geld verdienen, wenn das eintreffen sollte.
Ja, genau. Was war das eigentlich mit den Wettquoten? Du wolltest nochmal nachschauen.
Ja, ich habe nachgeguckt. Ich habe tatsächlich zum DHB-Pokalsieg gerade eben nichts gefunden. Aber was die Halbfinals anbetrifft, sind Melsung und THW doch deutlich favorisiert. Aber wenn du auf Balingen im Finale tippst, kriegst du zumindest 14 Euro für ein bei einem Sieg gegen Melsung. Also es lohnt sich schon. Dann noch THW gegen Rhein-Neckar-Löwen. Also ich glaube, die Balinger Finalteilnahme, die dürfte das Reisekonto füllen.
Man kann ja so eine Mischquote irgendwie machen, aber ich fände ein
für
Finale.
Kölsch reichen.
Ja, genau, für ein Kölsch oder für ein, wie heißt das nochmal, die kommen doch da immer mit diesen
Grenze.
Kölschgrenzen, genau, ja, genau. Für einen Kranz.
Das dürfte auch reichen.
Ja. Wenn ich auf Balingen setze und gewinne, dann gibt es einen Kranz auf meine Kosten in Köln. Aber ein Finale THW gegen Balingen fände ich schon echt richtig super cool. Das wäre wirklich lustig.
Das wäre charmant, aber dann bin ich mir sicher, dass der THW im Finale kein Heimspiel hat.
Bin ich mir auch. Da wird es wahrscheinlich noch eine kleine Gallier-Völkerwanderung geben und die Melsunger und die Löwenfans werden ihre Karten noch schön vor der Halle verticken. Aber
oder sie tragen alle Gallier-Helme.
Oder sie tragen alle Gallier-Helme, genau. So, jetzt will ich wirklich gleich ins Auto steigen und losfahren. Kommen wir mal zum Ausblick. Unsere nächste Folge wird aufgenommen am 13. Mai. Und das, bis dahin ist alles anders als jetzt beim letzten Mal. Denn wenn wir jetzt gerade nur 3 Spiele hatten seit unserer letzten Aufnahme, dann werden es bis zur nächsten 7. Einmal schon die beiden angesprochenen Pokalspiele in Köln, ist ja klar. Dann das Heimspiel gegen die Füchse, direkt nach dem Final Four, auch ein Knaller. Auswärts in Göppingen und in Stuttgart, zweimal ins Schwabenland. Und dazwischen nochmal schnell Viertelfinal, Hin- und Rückspiel in der European League gegen Limoges.
Aber schnell und Limoges, das passt nicht zusammen, oder?
Schnell und Limoges passt vielleicht nicht zusammen. Also zwischendurch nochmal mit dem Bus nach Limoges.
Und für dich auch etwas komplizierteres Reisen, so wie ich vernahm.
Ja, also mein Ostermontag hat sich zumindest zur Hälfte erledigt. Mir wurde zuerst ein Flug angeboten, Hamburg, Paris, Paris, Lyon, Lyon, Limoges. Da wurde aber nicht so genau darauf geachtet, dass ich dann erst nach Anpfiff in der Halle wäre, oder nach Spielende sogar in der Halle wäre.
Pünktlich zur PK.
Pünktlich zur PK, genau. Also wird es wohl auf schon am Ostermontag einen Flug nach Bordeaux hinauslaufen und dann mit dem Mietwagen weiter nach Limoges. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber Mietwagentouren in die kroatische Einöde oder in Nordspanien waren ja in der European League-Saison auch eher an der Tagesordnung. Ach, jetzt habe ich auch noch Belgrad Novi Sad vergessen. Das war auch eine lustige Reise. Genau, also 7 Spiele bis dahin. 2-mal Köln. Das kategorisiere ich jetzt mal nicht als auswärts oder heim. Also 2-mal Köln, 3-mal auswärts, 2-mal heim. Wer in der Zwischenzeit nicht genug von uns kriegen kann, dem empfehlen wir unseren THW-Newsletter schwarz auf weiß, das THW-Update, jeden Donnerstag. Und bei Fragen, Kritik und Anregungen schimpft gerne mit uns unter sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Jetzt habe ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach geduzt und schimpft mit uns gesagt. Schimpfen Sie gerne mit uns, um es jetzt nochmal der Form halber zu ergänzen. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal und aufs Final Four.
Viel Spaß, schönen Tag. Tamu, hat Spaß gemacht.
Denken Sie an meine Worte, THW gegen Baling im Finale. Ich glaube da fest dran.
Schnell noch die Wetten platzieren.
Ja, genau. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.